Faktisch, der Podcast der Wissenschaft.
Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Schlembach und ich begrüße Sie herzlich zu Faktisch, dem Podcast, der Wissen schaffen will. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Einmal im Monat diskutieren wir über ein Thema, das es wert ist, in der Tiefe und wissenschaftlich fundiert beleuchtet zu werden. Wir senden aktuelle Debatten, entschlüsseln Kontroversen und identifizieren Zukunftsthemen. Seit klar ist, dass Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus einziehen wird, keimt auch die Hoffnung, dass sich die konfrontative Lage in den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Amerika entspannen wird. Sogar von einer Wiederbelebung der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, einer Art TTIP 2.0, ist die Rede. Welche Perspektiven werden sich im Handel unter dem neuen Präsidenten für Europa, für Deutschland ergeben?
Also es wird mit Sicherheit sehr viel weniger konfrontativ werden. Ob es so etwas wie TTIP 2.0 gibt, das müssen wir dahingestellt lassen. Wenn, würde ich annehmen, dass es sowas wie TTIP Lite gibt. Aber das muss man noch sehen, denn die Administration ist ja eigentlich noch dabei, sich zu sortieren und aufzustellen.
Diese Perspektive gibt uns Dr. Andreas Falke. Er ist Professor Emeritus im Fachbereich Auslandswissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg und derzeit Direktor am Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg. Ich grüße Sie sehr herzlich, Herr Dr. Falke.
Hallo, Frau Dr. Schlembach. Freut mich, dass wir hier ins Gespräch kommen können.
Herr Professor Falke, die Hoffnung auf Änderungen unter Joe Biden suggeriert ja, dass Donald Trump für das Scheitern von TTIP verantwortlich war. Der hat tatsächlich die transpazifische Partnerschaft torpediert und das Abkommen mit Mexiko und Kanada neu verhandelt. Aber war TTIP nicht bereits unter der Obama-Regierung ein eher ungeliebtes Kind?
Ja, da müssen wir auf 2016 zurückgehen. Ich glaube, bei Obama selbst war es kein ungeliebtes Kind. Die Obama-Regierung wollte das. Es war ein bisschen anders mit der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, denn sie kam unter den Druck des linken Flügels der Demokraten und hat dann eigentlich gesagt, dass Handelsabkommen vielleicht nicht so gut sind, aber sozusagen ihre Abkehr richtete sich hauptsächlich auf die Trans-Pacific Partnership, also das Abkommen mit den asiatischen Ländern. Der Widerstand, wie wir wissen, gegen TTIP kam eher von Europa und vor allen Dingen aus Deutschland. Man könnte sogar sagen, wenn man etwas zynisch ist, Trump hat den TTIP-Gegnern Europa einen Gefallen getan.
Okay, jetzt haben wir aber Joe Biden und man sagt ihm ja nach, dass er dem Multilateralismus zugewandt ist, was sicherlich auch Grund dafür ist, dass wir auf ein neues Abkommen blicken. Aber letztendlich bleibt das natürlich eine Frage auch seiner Prioritäten. Wie weit vorne in seiner Liste wird ein transatlantisches Abkommen stehen? Wird er vielleicht versuchen, die Welthandelsorganisation WTO zu stärken, die ja an und für sich das multilaterale Instrument des Welthandels ist?
Ja, also erstmal gibt Biden natürlich allgemein vor, dass er Multilateralist ist. Das sagen auch seine Unterstützer. Auch der designierte Außenminister wird als Multilateralist bezeichnet. Das Problem ist so ein bisschen, die Aussagen zur Handelspolitik von Biden sind sehr schwammig. Er hat eigentlich gesagt, er will sich dann erst mit Handelsabkommen beschäftigen, wenn er wieder in amerikanische Arbeiter und Bildung investiert hat. Das ist eine Aussage, die natürlich auch etwas ungenau ist. Dann fragt man sich auch, warum kann man das nicht gleichzeitig machen? Man kann natürlich Ausbildung stärken und vielleicht auch Berufsbildung stärken und gleichzeitig sich vielleicht noch um Handel zu kümmern. Wir haben auch eine Aussage der neuen designierten Handelsbeauftragten, die sagt, das ist natürlich auch sehr formelhaft, Trade should work for all the people. Also Handelspolitik sollte allen zugutekommen. Das heißt also, es ist alles noch so ein bisschen unsicher, wie sich das entwickelt. Und wenn wir nach den Prioritäten fragen, denke ich, dass es der Biden-Administration natürlich zuerst mal um die Bewältigung der Corona-Krise geht. Und dann wird vielleicht auch fragen, vielleicht kann da auch Handel eine Rolle spielen. Und das wird vielleicht gar nicht so sehr im bilateralen Rahmen sein. Also man könnte sich vorstellen, dass man auch innerhalb der WTO Abkommen trifft über den Handel mit medizinischen Gütern, medizinische Ausrüstung. Das würde ja alles helfen, diese Krise zu überwinden, vielleicht auch pharmazeutische Produkte. Das ist wegen intellektuellen Eigentumsschutz ein bisschen kritisch. Das ist vielleicht in der Richtung, wo vielleicht dann auch die Handelspolitik Spiel kommt und auch das Bekenntnis zum Multilateralismus eine Rolle spielt. Da müssen natürlich viele mitspielen, auch die Chinesen und die Asiaten. Was mit Europa läuft, das muss man erst mal sehen. Also zwischen Trump und dem damaligen Kommissionspräsidenten Juncker gab es ja auch schon so eine Idee, dass man vielleicht mal über Industriezölle verhandeln könnte innerhalb. Und das wäre so etwas wie TTIP Light. Das klingt erstmal ganz gut, wenn man Industriezölle abbaut. Dann kommt aber immer wieder das leidige Thema der Landwirtschaft rein. Was machen wir damit? Und das war schon zwischen der EU, den USA unter Trump ein Problem. Und das wird wahrscheinlich auch unter Biden nicht sehr viel einfacher.
Aber was Sie anfänglich geschildert haben, Herr Professor Falke, Entschuldigung, das klingt wie eine vielleicht soziale Form, aber immerhin eine Form des America First. Also amerikanische Interessen stehen dann auch bei Biden an erster Stelle.
Ja, also ich meine, das ist im Unterschied zu Trump natürlich auch eine Frage des Stils und des Umgangs, dass man also nicht auftritt einfach mit unabdingbaren Forderungen, dass man sich verhandlungsbereiter zeigt. Hier kommen wir natürlich jetzt schon zu einigen Problemen, die wir von der Trump-Administration hatten. Das sind die ganzen Zölle im Namen nationaler Sicherheit, also dieser sogenannte Abschnitt 232 des amerikanischen Handelsgesetzes. Das sind, glaube ich, Dinge, die Biden auf keinen Fall weiterverfolgen wird. Die interessante Frage ist, was geschieht mit diesen Stahl- und Aluminiumzöllen? Wäre er bereit, die zurückzunehmen? Das wäre sicherlich ein positives Signal. Was wir vielleicht für europäische und die deutsche Seite sagen können, ich glaube nicht, dass es zu Automobilzöllen kommen wird. Die beiden Administrationen sozusagen die Spannung hier senken wird. Und ich glaube, das ganze Gespräch, das Dialogumfeld wird einfach besser, ohne dass die langfristigen strukturellen Probleme natürlich wie durch einen Zauber verschwinden.
Also die Schärfe ist raus, aber die strukturellen Themen werden bleiben und allen voran sieht man ja da wie eine Wand dieses geopolitische Großereignis RCEP, also das neue asiatische Freihandelsabkommen, in dem neben China 14 weitere asiatische Staaten integriert sind und das ja auch dann letztlich ein Drittel des gesamten Welthandels umfasst. Das heißt, China hat, und das wird es Joe Biden nicht einfacher machen, ein Vakuum gefüllt, das unter Trump entstanden ist. Wie hoch ist denn der geopolitische Druck für die USA, hier Akzente zu setzen?
Ja, also ich glaube, langfristig kann es schon ein Problem werden. Die Chinesen haben eigentlich damit gezeigt, dass sie in Asien handlungsfähig sind und dass sie da Räume besetzen können, die vielleicht die USA durch das Ausscheiden aus der Trans-Pacific Partnership weiterverfolgt haben. Allerdings ist es so, dass dieses Abkommen nicht sehr ambitioniert ist. Es betrifft hauptsächlich Industriezölle. Der Abbau geschieht auch erst sukzessive. Der große Vorteil ist wohl, dass in diesem ganzen RCEP-Raum es einheitliche Ursprungsregeln geben wird. Denn viele dieser Länder hatten ja schon bilaterale Abkommen. Das ist sozusagen eine Modernisierung, eine Rationalisierung. Langfristig, wenn wir jetzt auf die langfristige Perspektive schauen, wenn die Chinesen das als Plattform benutzen, um auch weiter Regeln für Asien, sozusagen eine asiatische Großhandelszone zu formulieren, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen. Aber da sind wir noch nicht. Also man muss jetzt nicht so viel Angst haben, dass dieses Abkommen ein großer Wurf ist. Also zum Beispiel Landwirtschaft ist auch ausgeschlossen. Wir haben ja auch Südkorea und Japan als Partner, an sich schon erstaunlich, aber die sind in der Landwirtschaft sehr protektionistisch. Die scheiden also aus. Vielleicht soll man auch darauf hinweisen, dass Indien nicht Partner der RCEP ist. Das war eigentlich angedacht, ja, dann wäre es vielleicht gerade im Industriebereich interessanter geworden. Also es ist erstmal eine erste Formulierung, aber es zeigt eben, dass in der Welt, dass im Welthandel nichts stillsteht. Eine Aussage, die Biden gemacht hat, ist, dass er die Zölle gegenüber China erstmal nicht zurücknehmen wird. Das heißt also, es wird schon eine gewisse, es werden gewisse Dinge, die unter Trump beschlossen worden sind, erstmal fortgeführt. Mm.
Trotzdem spielt natürlich in dieser Dynamik des Welthandels, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch die EU eine nicht unwesentliche Rolle, und möglicherweise kann sie jetzt ihre Rolle auch neu definieren. Sie hat ja auch in der Zwischenzeit versucht, also während der Trump-Administration, globale Handelsbeziehungen zu gestalten. Es gibt ein Abkommen mit Japan, mit Vietnam. Das signalisiert ja auch, dass man den Chinesen nicht einfach das Feld überlassen möchte. Ist die EU gut beraten, hier auch in der Handelspolitik mehr auf Eigenständigkeit zu setzen, oder sollte, auch wenn das für Biden vielleicht nicht so prioritär ist, die Wiederannäherung an die USA Vorrang haben?
Also es spricht nichts dagegen, dass die EU sich bemüht, in den asiatischen Markt, also gegenüber Japan und Vietnam, reinzukommen und dort stabile bilaterale Verhältnisse zu schaffen. Ich glaube, das Interessante ist letztlich, wie stellt sich die EU und auch Deutschland auf gegenüber China. Die Biden-Administration hat auch schon signalisiert, woran sie eigentlich denkt, ist eine breite Allianz gegen China. Also nicht wie Donald Trump, das alles bilateral zu machen, sondern eine breite, sozusagen westliche oder OECD-Allianz, die auch Japan, Australien, Südkorea mit einbezieht, um sozusagen zu schaffen, dass das nicht nur allein der chinesische Markt mit seinen vielen Problemen, sehr fragwürdigen Handelspraktiken, Technology Transfer, also dass sie Technologie bei Investitionen an chinesische Partnerunternehmen übertragen müssen, und natürlich die chinesische Industriepolitik, dass man das eigentlich in einem breiten Rahmen diskutieren muss. Denn davon sind eigentlich alle Länder betroffen. Obwohl ich da sagen muss, das klingt erstmal alles ganz gut, vielleicht würde auch die EU mitziehen. Ich glaube, dass Deutschland das Land wäre, das größte Schwierigkeiten mit so einem Ansatz hätte. Denn die Deutschen, wir sehen, sind sehr vom chinesischen Automobilmarkt abhängig, und auch die deutsche chemische Industrie. Also die Idee ist mal ganz gut, so eines breiten Bündnisses gegen China. Aber wenn man sich dann mal genau hinguckt, hätten die Chinesen immer ganz gewisse Sanktionsmechanismen gegen Länder, die da vielleicht mitmachen. Also das wird interessant sein, das zu sehen, wie sich das entfaltet. Die EU hat ja viele der Probleme, die die USA schon vor Trump angesprochen hat, mittlerweile auch als Problem identifiziert. Aber wie man dann damit umgeht, konkret, das wird sich erst zeigen müssen.
Gut, lassen Sie uns an dieser Stelle kurz faktisch werden.
Die EU verfügt über rund 100 Handelsabkommen, die bereits in Kraft sind oder derzeit aktualisiert und verhandelt werden. Nach Angaben des Europäischen Parlaments gehen 41% aller deutschen Exporte in Nicht-EU-Länder. 6,8 Millionen Arbeitsplätze hängen in Deutschland davon ab, dass diese Handelsbeziehungen stabil bleiben. 20,8% der EU-Exporte gingen 2018 in die Vereinigten Staaten, lediglich 10,7% nach China. Bei den Importen schaut es dagegen anders aus. Nur 13,6% kommen aus den USA, 19,9% dagegen vom Reich der Mitte.
Herr Professor Falke, gehen wir mal weg von der großen Linie hin zu einer Art Nabelschau. Deutschland ist Exportland und das schafft natürlich Abhängigkeiten. Trotzdem hat sich eine deutlich große Öffentlichkeit, eine breite Öffentlichkeit, erstaunlich offensiv und laut gegen TTIP positioniert. Und Die Gründe waren ja auch nicht ohne: mangelnde Transparenz seitens der EU, die Angst vor Chlorhühnern, stellvertretend für die ganz andere Umgangsweise der USA mit Arzneimitteln, das Schreckgespenst von Schiedsgerichten, und vieles davon ist ja auch noch nicht aus dem Weg geräumt, manches schon. Würden denn unsere Bürger, jetzt die deutschen Bürger, dieses Mal die Neuaufnahme der Verhandlungen seitens der EU besser, anders, überhaupt mittragen?
Ja, also Sie haben tatsächlich schon einige der Widerstände genannt. Die waren natürlich jetzt alle stillgestellt. Nicht? Das ist der Gefallen, der Trump sozusagen der deutschen Zivilgesellschaft getan hat. Die Frage ist natürlich, ob diese Themen Chlorhühnchen, genetically modified organism, also genetisch veränderte Organismen, ob das so wiederkommt. Wenn man das rein auf den Industriebereich reduziert, dann vielleicht nicht. Vielleicht ergeben sich da auch ein paar Änderungen. Ja, also bei diesen ganzen genetisch veränderten Organismen, da ist ja auch sehr viel Bewegung drin. Es kann sogar sein, dass solche Prozesse und Produkte beim Klimaschutz irgendwann mal eine Rolle spielen. Ja, dass man also ganz bestimmte Pflanzen züchtet, die einfach mehr CO2 aufnehmen. Da ist ja sehr viel in Bewegung, dass da vielleicht langfristig etwas Entspannung entsteht. Wir müssen natürlich da nach innen gucken. Und wir haben ja im September 2021 Wahlen. Auch da wird sich vielleicht einiges entscheiden. Für die deutsche Exportwirtschaft, was wahrscheinlich sinnvoll wäre, wenn es doch gelingen würde, im Waren-, im Industriebereich zu neuer Liberalisierung zu kommen. Die anderen Sachen muss man vielleicht ausblenden, auch die ganzen Schiedsgerichtsbarkeit. Ich glaube, das ist auch bei beiden jetzt nicht so eine große Priorität. Man will da eigentlich den großen Unternehmen hier noch Möglichkeiten geben. Also da ist auch jetzt die Biden-Regierung wahrscheinlich stärker nach links sozusagen gerückt. Aber einfach wird es mit Sicherheit nicht. Brexit, ja, die Briten werden ja im nächsten Jahr in keiner Weise Mitglied sein. Und die Briten waren eigentlich immer die Betreiber von Freihandel, besonders eines transatlantischen Abkommens. Also die fallen weg. Das heißt, die eher protektionistische Südschiene ist eigentlich in der EU gestärkt. Und das wird es schwieriger machen in der Summe im transatlantischen Verhältnis.
Ja, und möglicherweise hat ja auch das Coronavirus als Phänomen jetzt eine neue Sicht auf den Welthandel bzw. die Globalisierung geworfen. Nicht im ersten Reflex haben die Staaten dicht gemacht und kritisch beäugt, ob es zu Lieferengpässen kommen kann und diese möglicherweise sogar die Grundversorgung gefährden. Die Rückverlagerung gewisser Produktionen könnte eine Konsequenz sein. Das ist dann natürlich nicht das Ende des Handels, aber vielleicht das Ende einer gewissen Unbeschwertheit im Handel.
Ja, also ich glaube, kritische Lieferketten werden unter die Lupe genommen. Die Frage ist, ob man das wirklich so machen muss, dass man das im Prozess eine Entkopplung macht oder ob man nicht doch versucht, die Vorteile globaler Lieferketten aufrechtzuhalten, indem man also Vorratshaltung macht, nicht unbedingt teure subventionierte Eigenproduktion aufbaut. Also im Gesundheitsbereich wird da vielleicht ein Anreiz bestehen bei so medizinischer Ausrüstung. Man müsste da eigentlich auch Exportbeschränkungen, ja, dass die in Schach gehalten werden. Der Anreiz ist groß, sozusagen diese globalen Lieferketten zu renationalisieren. Ob das wirklich langfristig wirtschaftlich effizient ist, das müssen wir dahingestellt lassen.
Das werden wir beobachten. Welchen Rat, Herr Professor Falke, würden Sie denn der EU-Kommission zu diesem Zeitpunkt geben? Schnell handeln, bevor Donald Trump in 4 Jahren möglicherweise wieder zurückkommt? Oder erstmal den Druck rausnehmen und Joe Biden gewähren lassen, vielleicht sogar unser Ding machen, wie das ja auch unsere Bundeskanzlerin schon mal angedeutet hat, Ziele setzen und verfolgen?
Ja, also ich würde sagen, man sollte proaktiv werden. Man sollte vielleicht doch der Biden-Administration gewisse Angebote machen, die sie nicht zurückweisen kann. Das ist natürlich schwierig, sozusagen die Lage zu nutzen, vielleicht doch noch zu ein paar neuen Abkommen, auch wenn sie nicht sehr ambitioniert sind. Komm, man könnte sich also vorstellen, also was man tun müsste, das glaube ich, haben wir doch gar nicht erwähnt, den Boeing-Airbus-Konflikt, dass man den gegenseitig versucht beizulegen. Also die jeweiligen Retorsionszölle zurücknimmt und vielleicht zu einem Abkommen kommt, wie man wieder mit der Luftfahrtindustrie umgeht. Also ich würde das machen, was man Early Harvest nennt. So viele gute Punkte wie möglich frühzeitig sozusagen einfahren. Das wäre sicherlich gut und würde auch der deutschen Seite natürlich sehr, sehr nützen. Auch die amerikanische Seite Stahl-Aluminium-Zölle, das müsste sicherlich das Erste sein. Also so viel wie möglich schon einfahren, denn ich sehe auch in Deutschland ab September 2021, dass dann gewisse Bremse am Werk sind. Was die EU-Kommission betrifft, müssen natürlich auch erstmal Einigkeit unter den Mitgliedsländern herstellen. Also das müsste Frau von der Leyen sozusagen gleich mit einem Punkt kommen, wo sozusagen die EU sich auch einig ist und wo es nicht ständig Störer gibt. Und dann kann man vielleicht sukzessive das Verhältnis wieder auf eine stabile Basis stellen und dann weitere Erleichterungen und Kooperationen im Handel möglich machen.
Das heißt, das Jahr 2021 stellt uns wiederum alle vor große Herausforderungen. Den EU-Kommissaren wird nicht langweilig werden und den Damen und Herren Politiker in Deutschland auch nicht. Hoffen wir, dass der Handel proaktiv angegangen wird, wie Sie es ja empfohlen haben, und wünschen wir uns in diesem Sinne alle einen guten Start ins neue Jahr. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Falke, und wünsche Ihnen gute Zeit. Ich danke den Zuhörern für Ihre Geduld und bis bald. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch, Frau Dr. Stimmer. Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Schlembach. Schön, wenn Sie in 4 Wochen wieder bei Faktisch reinhören.